So, darf ich vorstellen, Wille sitzt hier oben. Wasser trinken. Oder einen Keks essen. Wille heißt übrigens im richtigen Leben Wilfried Störzel. Ein Raunen geht durch die Menge. Ja, wie kam es zu dem Interview? Ist nicht so ein schönes Wort eigentlich. Wie kam es zu unserem Gespräch hier vorne? Wille hat mir zweimal von seinem Leben, seiner Beziehung zu Gott erzählt, zu Jesus erzählt. Und das war so nah und vertraut, was er mir da erzählt hat, dass ich dachte, das ist wirklich schön, wenn man das hat. Und darüber wollte ich gleich mit ihm sprechen. Und dann kam die Idee auf, dass wir doch das einfach hier vorne zusammen tun. Und ganz typisch Wille, als ich zu ihm kam und mit ihm die Idee besprochen habe, das Erste, was er gesagt hat, war: Wir sind zu dritt. So, wir sind zu dritt hier oben.
Na, zum Gottesdienst sind wir eigentlich immer noch einer mehr. Gott ist bei.
Ja. Vielleicht verrate ich dir zuerst mal mein Alter und du verrätst mir dein Alter, okay? Ich bin 54 und du bist?
77.
Okay. Ja. Du bist vielleicht zuerst allgemein ein bisschen, wer ist Wille? Er ist unser Bruder. Und wir wissen jetzt, er ist 77. Vielleicht kannst du uns auch sagen, wann du Christ geworden bist. In welchem Jahr?
1997.
1997 hier in Berlin, ist doch richtig.
Ja.
Ja. Und was hast du eigentlich gemacht, bevor du Rentner geworden bist? Was war dein Beruf oder deine Tätigkeit?
Gärtner.
Gärtner. Sehr schön. Inzwischen lebt Wille im Seniorenheim in Mariendorf. Und ich wollte dich kurz fragen, wie gefällt es dir dort, in einem Seniorenheim zu leben?
Gut. Gut. Gott hat es für mich vorbereitet.
Gott hat es für dich vorbereitet. Wie würdest du das erklären, dass Gott das für dich vorbereitet hat?
Ja, ich bin ja an und für sich früh Alkoholiker gewesen und es war auch nach meiner Taufe noch nicht zu Ende. Da war immer Satan noch dabei. Und ja, sogar beim Gottesdienst hatte ich immer noch Alkohol bei mir. Also auch Satan war immer noch bei mir. Das ist erst 2019, ist es erst weg gewesen.
Ich hake mal kurz ein, du darfst gleich weitererzählen. Also bist 1997 Christ geworden und 2019 hast du ein sehr wunderbares, einschneidendes Erlebnis mit deinem Herrn Jesus gehabt. Vielleicht kannst du das nochmal.
Das Aha-Erlebnis mit Gott. Da war Jesus noch nicht so. Ich habe mit Gott gesprochen.
Was ist genau passiert? Weil für dich war das ein Ereignis 2019. Dir ging es ganz schlecht, du warst im Krankenhaus. Was ist passiert? Was hat sich da verändert? Verändert ist fast zu schwach. Du wurdest völlig verwandelt, um das mal so zu sagen.
Also kurz bevor ich da aus dem Krankenhaus entlassen wurde, das war das Emanuel-Krankenhaus, und da wurde ich entlassen. Und ja, die Nacht davor, da habe ich gebetet, aber das war nicht das Wissen, dass ich nach Mariendorf komme. Ich habe da mein Tauflied gesungen, ich bin entschieden. Das habe ich so vor mich hingesungen. Und in der letzten Strophe heißt es doch, die Welt liegt hinter mir. Und da habe ich gestutzt, habe gesagt, was ist das für ein Unsinn? Die Welt liegt hinter mir und ich lebe hier auf der Erde. Also da stimmt irgendwas nicht. Die Welt liegt hinter mir und ich muss hier sein. Und da hat Gott zu mir gesagt, ich bin bei dir. Das war Versprechen.
Und durch das Versprechen, Gott hat zu dir gesagt, ich bin bei dir, durch das Versprechen hast du dich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann vom Alkohol losgesagt?
Ja, das war mein Gegenversprechen. Wenn du bei mir bist, nie wieder ein Tropfen Alkohol. Und es ging. Sofort.
Das ist ja doppelt erstaunlich oder wunderbar, wenn ich das so sagen darf. Du bist Christ geworden 1997, lebst als Christ, weiß nicht, wie du das im Nachhinein siehst, bleibst beim Alkohol und dann kommt dieser Satz in diesem Lied und ab da machst du Schluss damit, kehrst der Welt den Rücken und sagst jetzt, Gott ist mit mir, ich lebe.
Ja, Gott ist immer bei mir. Auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt hier meine Wandertouren Richtung Landwitz und Altmariendorf und Britz und alles, da ist Gott immer bei mir. Ich spüre das.
Du hast mir immer wieder erzählt, genau diese Sachen, dass du auf deinen Touren, du bist sehr viel unterwegs, er geht nachmittags 2-3 Stunden raus, ist unterwegs, dass du immer wieder auf eine gewisse Art und Weise hörst von Gott, was er von dir möchte oder was...
Hören nicht.
Ja?
Ich bekomme immer, ich sage dazu auch immer wie so ein Stups, als wenn er mich stupst. Und ich reagiere jetzt immer, das habe ich mir angewöhnt, ich reagiere jedes Mal, wenn ich so was merke, gucke ich um mich. Und dann spüre ich, dass er sagt, geh doch rechts rum, geh doch geradeaus. Ich gucke dann immer richtig, ich soll rechts rum gehen. Und dann gehe ich rechts rum und das ist immer wieder das Gefühl, richtig gewesen. Es ist richtig gewesen, da lang gehen. Manchmal ist es ein fremder Weg, den ich noch nicht kannte. Dann bin ich lang gegangen. Und bin dann auch immer wieder auf die Tour gekommen, wo ich auch gut nach Hause komme. Ich habe es gespürt, immer wieder.
Wir bleiben mal kurz bei dem Stups. Du hast durch einen Stups von Gott eine Aufgabe angenommen und bekommen. Kannst du kurz was zu dieser Aufgabe sagen, die dir jetzt am Herzen liegt?
Ich habe an einer Haltestelle so ein Pappbecher oder so eine Aluminium-Tüte, dieses blanke Zeug, ja, habe ich aufgenommen und in den Papierkorb geschmissen, so. Was man eigentlich, also was viele nicht machen würden. Ich habe es gemacht, weil es mich gestört hat, habe es daran gemacht und ich habe immer das Gefühl gehabt, gut so, mach weiter. Aber das habe ich nicht gehört. Das habe ich nur gespürt. Mach weiter so, ist gut. Und ich habe es immer mehr. Ich konnte nicht mehr loslassen. Dieses Sammeln, Sammeln, Sammeln. Immer wieder, das hat sich so ja immer noch konzentriert. Da habe ich ein Altglas und noch extra. Also das Altglas habe ich nicht mehr in den Tonnen gemacht. Das habe ich bei mir in den Korb gemacht. Also hier in den Rollator und das habe ich dann mitgenommen, bis ich hier einen Container, Glascontainer, Altglas gefunden habe und da habe ich das dann alles reingetan, da wo es hingehört.
Und jetzt machst du das regelmäßig?
Jetzt mache ich das regelmäßig in meinem Umkreis, da bis, also Gründenstraße ist die Straße, wo ich am meisten bin. Und da ist auch ein Glascontainer und Mariendorfer Damm mache ich Und Rixdorfer Straße mache ich also das überall, was in der Umgebung von Mariendorf ist, von Unterheim.
Das war natürlich eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat, als wir über deine Geschichten erzählt hast, dass ich bemerkte, du hast einen sehr feinfühligen, ich nenne es mal so einen feinfühligen Heiligen Geist in dir, der sehr hellhörig ist und dementsprechend auch einen Stups bekommt, aber dann auch auf den Stups reagiert und dadurch viel erlebt, Freude offensichtlich, und auch in deinem Umfeld bewegst du dadurch etwas. Und für mich war das ganz typisch, als ich dann auf dich zuging und an einem Sonntag dich gefragt habe, Wille, sollen wir das da vorne einfach mal machen? Dann warst du zuerst so, weiß ich nicht. Aber dann wusste ich, dass ich dir sagen kann, weißt du was, hör doch, so wie du immer hörst, auf deinen Gott und auf den Heiligen Geist in dir, und nächsten Sonntag kannst du mir sagen, was hat er dir gesagt? Und so war es dann auch.
Also muss ich ehrlich sagen, mit dem Heiligen Geist, da weiß ich immer noch nicht, wie ich das zu mir nehmen soll. Bei mir ist Gott und Jesus. Die beiden sind jetzt immer bei mir, die beiden. Gott organisiert alles für mich, dass ich alles richtig mache. Und Jesus ist mein bester Kamerad, mein Freund, und der mich sogar trägt, wenn es nötig ist. Das gibt es ja in der Bibel auch eine Begebenheit, da wandert ein junger Mann mit Jesus und Jesus ruft auf einmal, Jesus, wo bist du, wo bist du? Ich sehe deine Spur nicht mehr. Und da sagt Jesus, ich trage dich. Darum ist mir noch eine Spur. Und so denke ich tatsächlich auch immer wieder, Jesus ist mein bester Kamerad und Freund. Und Gott macht alles für mich richtig.
Der Organisator.
Ja, und jetzt mache ich auch, hier in der Umgebung mache ich auch Müllsammeln und Altglas und alles.
Du erweiterst sozusagen dein Gebiet.
Ja. Das ist mein Gedanke gewesen. Ich denke, das ist auch in Gottes Sinne.
Kannst du auch mal nach Lichtenrade kommen? Du bist ja lange hier in der Gemeinde und jetzt durch diese Phase gegangen, wo du noch abhängig bliebst vom Alkohol. Jetzt bist du frei. Wenn du jetzt überlegst, gibt es Geschwister, die dir besonders geholfen haben? Und wenn ja, wie? Gibt es da auch Geschwister, die beteiligt sind?
Gabi Ebert, die hat mich, wie ich aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, wegen Alkohol. Da hat Peter Böhm, der mich damals eingeladen hat, Peter Böhm und so, die haben da eine Konferenz gehabt und haben dann entschlossen, geht nicht mehr, er ist Alkoholiker, geht nicht mehr, und war dann entlassen. Und ich nehme an, Gott hat dann gesagt, Gabi Ebert, hol den Wille zurück. Und das hat sie gemacht. Und sie hat mich dann auch, das war noch in der neuen Nazareth-Kirche, und die Gabi Ebert hat mich zurückgeholt. Und ja, das hat dann geklappt. Aber das ging leider immer noch weiter. Bis hier auch noch, hier war ich auch noch in Satans Hand. Und hier hat mich dann noch, die ist ja heute nicht hier, der Masud und die Annette, die haben mich immer noch begleitet und haben mich festgehalten und korrigiert und so, Wille. Also es war auch noch Gottes Hand.
Und würdest du sagen, es gibt noch einen hast du noch einen Wunsch für dein Leben, wo du sagst, wenn ich nach vorne gucke, es gibt noch was,
ja,
was ich unbedingt... Ja.
Meine Schwester, die ist quasi für mich verantwortlich, hat auch alles organisiert und so, dass ich da im Heim unterkomme. Ich habe ihr mal gesagt, Eva, du bist Gottes Werkzeug. Nee, das glaubt sie nicht, ich bin Atheist, hat sie gesagt. Ich bin Atheist, also ich organisiere das für dich. Und mein Wunsch ist, ich habe es Gott schon sozusagen darum gebeten, mach du das, dass Eva das mitkriegt, dass sie Werkzeug ist.
Eva ist deine ältere Schwester, ne?
Die kleinere.
Die kleine Schwester.
Die jüngere. Und ich würde das gerne noch erleben, dass sie, aha, sagt, dann ist Gott derjenige, der dir hilft. Das möchte ich noch erleben, dass sie dieses Aha-Erlebnis selbst auch hat.
Wille, wenn wir schon da vorne sitzen und die Gemeinde hier vor dir sitzt und du mit so viel Lebens- und Glaubenserfahrung ausgerüstet bist, gibt es einen Rat, den du spontan uns allen geben möchtest oder kannst?
Denn das kann ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Ich wünsche euch nur alles Gute.
Nehmen wir gerne an. Ja, wir kommen zum Schluss. Zuerst mal vielen Dank. Deine Geschichte, deine einzigartige Beziehung zu Gott, dem Organisator, und Jesus, dem Kameraden, ist, glaube ich, wirklich herrlich, das zu sehen und zu hören. Und ich würde gerne an der Stelle auch beten, auch für dich, dass du so weitermachst. Und dann habe ich noch was für dich. Lass uns beten. An der Stelle danke ich seinem Gott, der Organisator für ihn ist, und Jesus als Kamerad, dass er sein Aha-Erlebnis gefunden hat, mit dir jetzt so treu und fest wandelt, Licht ist, Aufgaben annimmt und wahrnimmt und wahrlich dich verherrlicht, so wie er ist. Segne du ihn mit all dem, was er weiterhin braucht, hören soll, tun darf, was auch immer. Und erfülle ihm bitte seinen Wunsch, dass seine Schwester Eva ebenfalls zu dir findet. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.
Amen.
Du darfst noch ein bisschen sitzen bleiben. Die Blümchen, die wirst du später bekommen. Die sollen dein schönes Zimmerchen im Seniorenheim zieren. Dann noch ein persönliches Geschenk, das musst du kurz auspacken. Wir treten dadurch in einen intensiven Wettkampf. Bitte schön, auspacken. Ich fordere dich heraus hier offiziell vor Zeugen. Merkst schon, jetzt kommt der ernste Teil.
Ja, Mund zugemacht. Versiegelt.
So, willkommen. Du hast jetzt einen Fitness-Tracker von mir bekommen. Und Wille ist jeden Tag 2 bis 3 Stunden unterwegs. Und es interessiert mich persönlich, wie viele Schritte er...
Ah!
Und ich komme sonntags auf dich zu und wir werden einen Vergleich ziehen. Wer hat die meisten Schritte an diesem Tag und in dieser Woche?
Das musst du mir erst erklären.
Das erkläre ich dir, das ist ganz einfach. Aber jetzt geht's los. Ich lege mich mit dir an. Auf dich. Lass uns ein Schlückchen trinken. Lieber Wille, an der Stelle vielen Dank. Ich begleite dich nach unten. Ich komme noch mal kurz nach oben, aber vielen Dank. Das ist unser Bruder Wille. Herzlichen Dank. So, jetzt geht doch mal bitte zum Abendmahl, holt euch mal kurz ein Becherchen und etwas zu essen und kommt zurück, ihr könnt auch kurz stehen bleiben, holt es einfach mal. Bitte noch nicht beginnen mit Essen und Trinken, einfach mal holen. Wir kommen nämlich zum gemeinsamen Abendmahl. Einfach holen, zurückkommen, dann bei einem Essen, so wie es wahrscheinlich war, man hat zusammen gegessen. Es dient ja zur Erinnerung, wenn man dann zusammen isst, zur Erinnerung an das, was man hat, bekommen hat. Man hat einen Kameraden, hat der Wille gesagt, man hat einen Organisator, jemand, der Sachen für einen vorbereitet. Johannes 5, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Bei Wille war es zu hören, wie es ist, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen zu sein. Wir wissen es, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind, zum ewigen Leben. Wir haben das. Wir dürfen es feiern. Wir dürfen daran denken. Ich liebe diese Unabhängigkeit von dieser Welt, die da drin steckt. Dass ich nicht mehr abhängig bin. Was auf dieser Welt passiert, und es passiert Leid, und es wird nicht aufhören in meinem Leben, das Leid. Es wird kommen, immer wieder, vielleicht sogar immer mehr. Und es wird so sein, aber ich bin unabhängig davon. Das Leben hier ist das Leben. Ich habe damit abgeschlossen, so wie Wille das so schön gesagt hat. Die Welt liegt hinter mir. Wir singen bei unserem Tauflied, das Kreuz steht vor mir. Es geht um die Ewigkeit. Was immer hier passiert, und es wird viel passieren, du wirst dermaßen hier leiden auf dieser Erde, Schmerzen haben, immer wieder, auch mal wieder nicht. Aber ich liebe diese Unabhängigkeit davon, dass ich weiß, naja, irgendwann mal ist aber vorbei. Und dann gehöre ich wirklich dahin, wo ich hingehöre, in die Ewigkeit. Jetzt für das Abendmahl. Ihr könnt gleich mal ein bisschen aufstehen, noch nicht. Dann trinkst du mal, dann isst du mal und dann gehst du vielleicht sogar auf jemanden zu und sagst, weißt du was, was du hast, du bist auch frei, du bist auch gerettet worden. Jesus ist auch für dich gestorben. Und dann umarmst ihn mal. Und wisst ihr, was ich gehört habe vor kurzem von meiner Frau? Ab 7 Sekunden findet eine Bindung statt. Da wird ein Hormon der Bindung ausgeschüttet. Seid ihr mal immer 1, 2, nein, nein, nein. Das wäre typisch Oliver. Auf 7 zählen. Ja, aber steh mal auf, trink, geh von mir aus ein bisschen umher, umarm den einen oder anderen und irgendwann mal klingelt ein Glöckchen und dann geht's weiter. Lass uns das genießen, was wir haben. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Erinnert euch daran, was wir haben. Wir haben von Wille gehört, was wir haben. Bitte, jetzt könnt ihr zugreifen und essen und trinken.
Ein paar Sätze zur Erinnerung. Ich weiß, dass wir das wahrscheinlich wissen.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Deshalb nenne ich es Erinnerung. Erste Erinnerung. Jesus hat dich gerettet, nicht die Gemeinde. Das ist uns klar. Die Gemeinde rettet dich nicht. Auf keinen Fall, das schafft sie nicht. Nur er schafft es, vergesst das nicht. Wir gehen mit unserem Leben nicht zur Gemeinde. Wir gehen mit unserem Leben zu Jesus. Verwechsel das nicht. Sonst wirst du an dieser Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes zerbrechen. Dann wird sie irgendwann mal dein Götze und dein Halt und dein Sorgenablader und dein Ermutiger. Das kann sie nicht leisten, diese Gemeinde. Das kann nur er. Deshalb sagt er, komm doch zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und nicht zu deiner Schwester oder deinem Bruder oder der Gemeinde. Weil die Gemeinde das nicht schafft. Nur er. Die Gemeinde darf nicht dein Gott werden und dein Götze. Danke, Wille. Gott ist Gott und Jesus ist Jesus und nicht die Gemeinde. Deshalb, nächste Erinnerung, mach, was du machst für Jesus und nicht für die Gemeinde und für die Menschen. Nächste Erinnerung, bete nicht, um zu beten, sondern um mit ihm zu sein, um dort zu sein, wo du hingehörst. Geh mit deiner Verzweiflung dahin, geh mit deinem Jubeln dahin. Dort sollst du hin, dort ist der Ort, wo du hingehörst. Du betest nicht einfach nur, um zu beten, sondern um dort zu ihm zu gehen und mit ihm zu sein. Lese in der Bibel nicht einfach nur, um in der Bibel zu lesen, sondern wie diese Maria beschrieben wird, man sitzt zu seinen Füßen und man hört. Und man hört ihm zu. Das ist doch eine Zeit, wo man seine Worte hören darf. Da gibt es doch gute, wirklich gute Nahrung. Er sagt sogar, esst mich, ich bin das Brot. Ich weiß nicht, wenn du andere Sachen isst, denk nicht, dass sie dich satt machen. Tun sie nicht und die Gemeinde macht dich auch nicht satt. Das macht nur er. Und das Abendmahl erinnert uns daran, das kann nur er. Das ist seine Arbeit. Wir dürfen nicht Menschen überfordern, Ehepartner, Gemeinde, Gemeinden und ihnen das zutrauen. Unmöglich. Du sollst frei sein, Nein zu sagen. Du bist doch frei. Du musst, ich weiß nicht, wie du gestrickt bist, du musst nicht zu allem Ja sagen. Du kannst hier Nein sagen. Mach ich nicht. Möchte ich nicht. Das ist kein schlechtes Herz. Wir können Nein sagen. Ich finde, eine gesunde Gemeinschaft sollte angstfrei und druckfrei sein. Das finde ich. Ich spreche mal von mir. Ich möchte in einer Gemeinschaft sein, die, wo ich so sein kann, wie ich bin. Nicht, wo ich denke, wenn ich so etwas sage oder so bin, dann muss ich befürchten das. Das möchte ich nicht. Ich weiß, sowas entwickelt sich und kann sich entwickeln. Dann adressiere es, melde dich. Eine Gemeinschaft sollte angstfrei sein oder immer wieder dahin zurückfinden. Noch eine Erinnerung, in einer gesunden Gemeinschaft kann man sich die Wahrheit sagen in Liebe. Ich möchte auch ganz klar sagen, du darfst mir die Wahrheit sagen in Liebe. Du bist meine Schwester und du bist mein Bruder und du kannst Sachen bei mir sagen. Und nur weil ich hier vorne bin, bin ich übrigens kein Christ. Und nur weil du denkst und mich hier immer wieder siehst, jeden Sonntag und sonst wo siehst, das heißt noch lange nicht, dass ich Christ bin. Es kann sein, du musst etwas bei mir ansprechen, dann tu das. Ich lade dich dazu ein, von mir aus, ich gebe dir die Erlaubnis, tu das. Ich möchte das. In so einer Gemeinschaft möchte ich nämlich sein. Und eine gesunde Gemeinschaft, finde ich auch, lebt viel mehr von dem, ich möchte etwas machen, als von ich muss etwas machen. Hast du jetzt einen spontanen Wunsch zu beten Oder hast du einen spontanen Wunsch, etwas über Jesus zu sagen? Wille hat es schon gemacht. Dann darfst du jetzt kurz die Hand heben und ich bringe dir das Mikro. Dann kannst du kurz beten, was dir am Herzen liegt, oder etwas über Jesus sagen, weil du das schon lange mal sagen wolltest und mitteilen wolltest. Dann kriegst du jetzt von mir das Mikro.
Ich hatte heute Morgen eine interessante Erkenntnis aus einem Buch, was ich lese, nämlich, dass Jesus als ältester Sohn einer Familie von 5, 6, 7 Geschwistern und wahrscheinlich die größte Zeit seines jugendlichen Daseins ohne Vater aufwachsend, dass er sehr viel Erfahrung offensichtlich darin hatte, eine Familie zu leiten und ein Berufstätiger zu sein und den Lebensunterhalt für seine Familie zu sich darum zu kümmern. Und dass ihn das befähigt hat, einerseits Respekt zu bekommen von Leuten, die im Berufsleben stehen, von Leuten, die Familie haben. Und der Schreiber des Buches hat das auch in Bezug gesetzt zu der Hebräerstelle, wo es halt heißt, wir haben einen Hohepriester, der mit uns mitleiden kann, weil er weiß, wie es sich anfühlt. Und das fand ich als berufstätigender Familienvater sehr bewegend, das zu sehen, weil Jesus wirkt. Also ich habe Jesus nie als Familienvater wahrgenommen, als berufstätiger Familienvater. Aber offensichtlich war das so, auch wenn er nicht der Vater war, aber er war halt der älteste Sohn. Deswegen sagt er am Ende auch, Johannes, kümmer du dich jetzt um meine Familie. Also man merkt, er hatte diese Rolle inne. Und das hat mich sehr inspiriert, hat mein Bild von Jesus noch nicht total revolutioniert, weil es noch nicht gesagt ist, aber der Gedanke ist, finde ich, toll. Neuer Gedanke über Jesus.
Wir sind also in einem Tischgespräch hier, wie beim Abendmahl. Jemand ein Gebet oder etwas, was er schon lang mal oder ihm wichtig ist über Jesus, wie eine Mitteilungsrunde über Jesus. Ihr kennt es ja von Geburtstagen. Ja.
Ich habe mal ein Buch gelesen, auch wo da stand, dass es war kein christliches Buch, aber die Schriftstellerin hat das einfach bewundert, wie Gott, der allmächtig ist und alles kann, also er kann alles, er weiß alles, sich entschieden hat, Mensch zu sein, aber nicht sofort als erwachsener Mensch zu kommen, aber wirklich sich entschieden hat, als Baby zu kommen. Und man sieht also, dass man als Baby einfach gar nichts machen kann, allein schafft man nichts. Und er war total abhängig von den Menschen und hat irgendwie so viel Vertrauen gehabt, dass es ihm gut gehen wird und dass irgendwie, ja, er irgendwie durch diese Zeit das ja irgendwie schaffen wird, finde ich auch bewundernswert.
Noch eine Mitteilung oder ein Gebet? Übrigens, als Lehrer, ne, geht es auch darum, eine angstfreie Lernatmosphäre zu schaffen.
Ja, hallo. Ich bin glücklicherweise seit vielen Jahren bei den Kindern auch und ich weiß, dass auch einige von euch bei den Kindern sind und ich möchte mal denen, die die Kinderklasse vielleicht noch nicht erlebt haben, mal davon mitteilen, wie toll das ist, dieses Gottes Wort mit den Kindern zu teilen, auszuteilen und zu sehen, wie ihre Herzen zu Gott hinwachsen, teilweise schon im Schulalter, wie sie begeistert sind. Ich habe das heute gerade wieder erlebt. Wir sind da unten 8 Kinder und die lesen in der Bibel, die stellen Fragen, die sind wirklich aktiv dabei und das finde ich so toll. Das wollte ich mal sagen.
Andreas.
Ja, eigentlich wollte ich gar nichts sagen, aber durch Frank kam jetzt der Stups mit der Hinweis zu den Kindern und ich bin beim Teens wieder dabei und Alisa hat mich gefragt, ob ich denn für predigen kann und ich dachte, ach Mensch, für das Thema diesmal fällt mir gar nichts ein, aber jetzt das Thema, das sie mir gegeben hat, war perfekt für mich sozusagen und ich habe festgestellt, Jesus war ein Superheld. So wie ihr das aus dem Marvel-Film kennt, also er hatte ein besonderes Erkennungsmerkmal, das war das Brotbrechen, daran wurde er erkannt. meine Predigt ist noch nicht ganz fertig, aber auf jeden Fall, die Dämonen waren die Gegenspieler sozusagen vielleicht, ja. Und er hatte auf jeden Fall unheimlich viele Superkräfte und konnte alles Mögliche und war nicht nur Superheld, weil wenn man sich die Filme anguckt, dann sieht man, okay, da gibt's auch Probleme irgendwann bei den Superhelden. Jesus war der Superheld, der wirklich viele Menschen gerettet hat, ohne dabei anderen zu schaden. Und das ist, also ich bin schon begeistert von der Predigt und glaube, Jesus wird da hoffentlich super in den Kindern weiterwirken, ja.
Bisschen Werbung schadet nicht, ne? Der Trailer.
Ich hatte letztens den Gedanken, dass Gott sagt oder auch im Alten Testament schon darüber geredet wird, dass Jesus wirklich kommt, um die zerbrochenen Herzen sind oder die Trauernden zu trösten. Und ich musste sehr an unsere ukrainischen Schwestern denken, jetzt werde ich ganz emotional, aber dass es einfach Gott ihnen nahe ist und dass Jesus sie begleitet in all diesen kleinen Schritten, die diese mutigen Frauen einfach machen. Und ja, und dass ich da sehr dankbar bin, dass wir das mit ihnen teilen dürfen und dass wir sie begleiten dürfen und in kleinen Schritten ermutigen können.
Ja, ich hatte auch in den letzten Tagen einen ganz neuen Gedanken über Jesus. Das war auch inspiriert durch ein Buch, was ich gerade lese. Und zwar war da die Frage, wie ging es Jesus eigentlich nach der Auferstehung? Und die Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Wie ging es Jesus nach der Auferstehung? Ne? Irgendwo so, irgendwie so mein Gedankenkonzept, das ist so, ja, was hat Jesus gepredigt? Was hat Jesus gelehrt, als er auf der Erde war? Dann ja, Gethsemane, seine Tränen, seine Angst, Angstschweiß. Aber wie ging's dem nach der Auferstehung? Und dann habe ich so überlegt, ja, wie geht's denn mir nach, was ist ich habe eine Prüfung bestanden, ich habe eine Krankheit überwunden, ich habe was, einfach eine schwierige Situation hinter mir. Und dieser Adrenalinschub, ne, das ist irgendwo eine Begeisterung, da ist ein Aufatmen, da ist eine Freude. Und mir dann diesen Jesus vorzustellen, wie der nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, wie war der denn danach, die Tage, die er da noch auf der Erde war? Und dann habe ich mir vorgestellt, die Augen versucht vorzustellen, das Gesicht vorzustellen. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, da kam so eine ganz andere Freude in meinem Herzen. Also das war irgendwo, das hat so zu meiner Beziehung zu Jesus einfach nochmal so einen Schub, also wirklich so einen Schub nochmal gegeben. Und dass ich da so einfach viel mehr dran denken möchte, an diesen Auferstandenen, diesen, der den Tod überwunden hat, der die Schmerzen überwunden hat, die Angst überwunden hat, das alles überwunden hat. Und ja, das hat meinem Herzen einfach so wirklich so einfach viel Trost und Freude gegeben in den letzten Tagen.
Ich glaube, das, was ich an Jesus am meisten liebe, ist, dass man einfach nicht sein muss, um von ihm geliebt zu werden. Ich gehe gerade so durch eine Zeit und immer wieder durch Zeiten, wo ich denke, alles zieht an mir und ich habe so viel zu tun und so viele Verantwortungen. Aber in den Zeiten, wo die Welt so laut ist und alles um einen herum so laut ist, kann ich trotzdem vor Jesus kommen in Ruhe und brauche nichts sein. Und trotzdem bin ich geliebt und er erwartet nichts von mir und er setzt sich neben mich und er freut sich einfach, dass ich seine Tochter bin, weil er sich darüber freut, weil er sich einfach entschieden hat, ich liebe sie genauso wie sie ist und sie braucht mir nichts beweisen. Auch wenn die Welt einen zieht, auch wenn die Welt so viel von einem will, und es sind ja auch gute Sachen, die man machen will, aber trotzdem will ich mich vor allem in solchen Zeiten dann daran erinnern, dass ich trotzdem genug bin und das niemanden beweisen muss, sondern ja, genau, das war's.
Es war schön, mit euch gemeinsam zu essen, gemeinsam zu reden und uns gemeinsam daran zu erinnern, was wir bekommen haben. Dafür sage ich nur Danke und darf die Sänger nach vorne bitten.